jemand von uns Geburtstag hatte. Ne? Wer war denn das? Michi. Michi hat Geburtstag gehabt. Wollen wir alle mal herzlichen Glückwunsch wünschen, dem zuwinken. Herzlichen Glückwunsch, Michi, nachträglich zum Geburtstag. Ja, ne, genau. Michi weiß schon, was für eine Geschichte jetzt kommt. Emma, wer ist denn Emma? Emma ist eine Eule. Und Emma hat eine Freundin und die heißt? Ist eine Fledermaus. Das ist erstmal wichtig. Emma, die Eule, hat eine Freundin, die heißt Maxine und ist eine Fledermaus. Und Emma und Maxine, die reden so immer miteinander. Wann fliegen denn Fledermäuse? Jetzt? Nee, nachts, ne? Genau, jetzt schlafen die, während wir hier sitzen. Und Eulen? Ja, Eulen sind auch immer irgendwie, weiß man gar nicht, ne? Aber auf jeden Fall muss Emma immer warten, bis Maxine aufgewacht ist, dann können sie reden. Also, das ist meistens so am frühen Abend, in der Dämmerung oder in der frühen Nacht. Und auch eines Abends flog Emma durch die Gegend und setzte sich auf ihren Baum. Und neben ihr hing an einem Ast, kopfüber, denn so machen das ja die Fledermäuse, die Maxine. Und Maxine war ganz sauer. Emma fragt Maxine, wieso bist du denn so sauer? Als ich hierher geflogen bin, habe ich ein Wildschwein gesehen. Aha, sagt Emma, ja, und was ist das Problem? Und Maxine sagt, Wildschweine sind doof. Ich mag keine Wildschweine. Ja, wieso denn das nicht? Wildschweine, die riechen komisch. Ja, und Wildschweine machen komische Geräusche. Was für Geräusche machen Wildschweine denn? Ja, so, ne? Genau. Und Wildschweine, die haben ihren Kopf immer in der Erde. Wisst ihr das, was Wildschweine machen? Mit ihrer Nase graben die dann so in die Erde rein und suchen. Aber Wildschweine sind eigentlich ganz cool, weil Wildschweine können richtig gut riechen. Obwohl sie mit ihrer Nase da immer in der Erde rumwühlen. Und das ist genau der Grund, warum sie mit ihrer Nase in der Erde rumwühlen. Denn sie suchen was zum Essen. Und das riechen sie da in der Erde und graben und wühlen so rum. Ja, das sind Wildschweine und ich weiß nicht, wie die nun riechen. Ist schon länger her, dass ich eins gesehen habe. Also sagt Emma zu Maxine, also, dein Problem ist, dass Wildschweine riechen und immer mit ihrem Kopf in der Erde rumgraben und komische Geräusche machen. Okay. Aber ist das wirklich ein Problem? Michi, ist das ein Problem? Nee. Nee, ne? Denn wenn man das Wildschwein fragen würde, was das Wildschwein über Fledermäuse denkt, was würde das Wildschwein denn sagen? Fledermäuse sind klein und hässlich. Die fliegen da immer so rum. Und die machen ganz komische Geräusche. Was machen denn Fledermäuse für Geräusche? Kann man das überhaupt hören, was die für Geräusche machen? Nee, kann man nicht. Die machen Geräusche, die können wir gar nicht hören. Das ist so hoch, also noch viel höher. Das kann man gar nicht hören. Aber vielleicht hört das Wildschwein das ja und sagt sich, was ist denn das für ein Gepiepe da oben? Also sagt Emma zu Maxine, das Wildschwein denkt vielleicht über dich genau das Gleiche. Aber so kann man doch nicht leben. Immer auf andere zeigen und sagen, mag ich nicht, weil die riechen komisch oder die klingen komisch. Und Emma versucht Maxine zu erklären, dass Wildschweine eigentlich ganz wichtig sind. Ja, die rennen auf der Erde, die fliegen nicht wie Fledermäuse oder Eulen. Sie graben in der Erde und sie suchen was und sie essen das. Aber sie sind wichtig, weil sie das machen. Und wenn das Wildschwein jetzt gesagt hätte, oh, ich mag keine Fledermäuse, weil die sind da oben und die piepen so komisch, dann müsste man dem Wildschwein auch erklären, Oh, Fledermäuse sind auch wichtig, ne, Michi?
Ja.
Genau. Besonders Maxim, genau, weil die fressen nämlich Insekten. Mücken und so, ne? Wer mag denn hier Mücken? Ja, ich auch nicht. Und Maxine hängt da so und überlegt sich, Und sie mag das nicht, wenn Emma recht hat. Ne? Mögt ihr das, wenn ihr was sagt und ihr wisst genau, das war jetzt vielleicht nicht so toll, was ihr gesagt habt, und jemand anders sagt, ne, das war aber nicht so toll, und ihr wisst genau, dass der recht hat? Mögt ihr sowas und würdet ihr das dann sagen? Ne, genau, Maxine hing da und sagte sich so, eigentlich hat sie ja recht, aber das kann ich ihr nicht sagen. Aber dann hat sie es doch gesagt, weil die sind ja Freunde. Ja, Emma, eigentlich hast du recht. Wildschweine sind gar nicht so doof, wie ich dachte. Denn Wildschweine sind wichtig. Und wenn ihr irgendwann mal Leute reden hört, die sagen, oh, diese anderen Leute, die sind doof, weil die riechen komisch oder die klingen komisch, weil die anders reden, weil die eine andere Sprache sprechen oder weil die anderes Essen essen oder was weiß ich, was mit denen los ist, dann erinnert euch an Maxine, Emma und das Wildschwein. Alle sind wichtig. Alle sind wichtig. Und nur weil andere anders sind, bedeutet das nicht, dass sie doof sind. Sie sind nur anders, aber auch wichtig. Michi, du bist wichtig.
Ja.
Genau. Und ihr? Ihr seid auch wichtig. Und ich bin auch wichtig. Dankeschön. Und ihr seid auch wichtig. Wollen wir noch beten? Wir schlagen die Apostelgeschichte auf. Hier werden wir uns die nächsten Momente, hoffentlich nicht zu lange, aufhalten. Und zwar werden wir so nach und nach das 10. Kapitel und die erste Hälfte des 11. Kapitels durchgehen. Ich sage euch das jetzt schon, damit ihr darauf vorbereitet sein könnt. Apostelgeschichte 10. Dazu ein paar einleitende Gedanken. Wie diese folgende Geschichte heutzutage hier in unserer jetzigen Gegenwart angewertet werden kann oder soll, ob persönlich, ob darüber hinaus. Wie man das macht, das überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Eigentlich war es ganz klar. Gott hatte in seinem Wort gesagt, welche Voraussetzungen er erwartete und was zu tun sei. Es war ja auch schon seit den Urzeiten der Patriarchen so gewesen. Ja, Jesus hatte da ein wenig den Rahmen gedehnt, aber er hatte ihn doch nicht gesprengt. Es war klar, wer zu Gottes Volk gehört und wer nicht. In diesen klar definierten Bahnen dachte Petrus. Petrus, der in dem System aufgewachsen war. Er hatte Jesus hautnah erlebt. Er hatte einschneidende und sogar existenzielle Erfahrungen mit ihm gemacht. Nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt hatte er zu Pfingsten gepredigt. Und Tausende hatten sich bekehrt. Und nun war er unterwegs, um die neuen Gemeinden zu stärken. Die Kraft Gottes war so stark, dass selbst eine tote Schwester wieder auferweckt wurde. Der Einfluss seines Herrn Jesus, die Veränderung im Herzen von Petrus waren sichtbar geworden. Er hatte keine Berührungsängste. Er wohnte sogar bei einem Gerber, der auch Simon hieß. Der war wahrscheinlich der Gemeinde beigetreten in Joppe. Und obwohl ihn die Gesellschaft mied, wie das eben damals üblich war bei Gerbern, wohnte nun der berühmte Simon Petrus bei ihm.
In diese Situation wird nun Gott fundamental eingreifen und einen Paradigmenwechsel einleiten. Denn knapp 50 Kilometer die Küste entlang nach Norden passiert etwas, von dem Petrus jetzt noch nichts ahnte. Wir lesen Apostelgeschichte 10 und 11 in 5 Akten. Vers 1. In Caesarea aber war ein Mann mit Namen Cornelius, ein Hauptmann, der zur sogenannten italienischen Kohorte gehörte. Ich lese nach der Zürcher Bibel. Der war fromm und gottesfürchtig samt seinem ganzen Haus. Er gab reichlich Almosen für das Volk und betete stets zu Gott. Um die 9. Stunde des Tages sah dieser in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte: Cornelius. Er sah ihn an und fragte voller Furcht: Was ist, Herr? Der aber sagte zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen vor Gott und es wird ihrer gedacht. Schicke nun Männer nach Joppe und lasse einen gewissen Simon kommen, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus am Meer liegt. Als der Engel, der mit ihm sprach, weggegangen war, rief er 2 seiner Haussklaven und einen frommen Soldaten aus seiner Dienstmannschaft, unterrichtete sie über alles und schickte sie nach Joppe. Hier endet der erste Akt. Cornelius, ein Hauptmann, ein Zenturion in der römischen Armee. Ein gläubiger Mann, aber kein Jude. Und doch betet er regelmäßig und gibt Almosen fürs Volk. Er praktizierte vieles des jüdischen Glaubens, ohne aber einer von denen zu sein. Diesem Mann erscheint nun ein Engel. Und Cornelius befolgt alles, was ihm gesagt wird, kurz und knapp, so wie es im Militär üblich ist. Petrus weiß von alledem nichts. Die Brüder in Jerusalem wissen von alledem auch nichts. Akt Nummer 2, Vers 9. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach des Hauses, um zu beten. Da wurde er hungrig und wünschte etwas zu essen. Während man etwas zubereitete, geriet er in Ekstase. Und er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, wie ein großes Leinentuch, das an seinen 4 Ecken gehalten und auf die Erde herabgelassen wird. Darin befanden sich alle möglichen 4-Füßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme ertönte und sagte zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Auf keinen Fall, Herr! Noch nie habe ich etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum ertönte die Stimme und sagte ein zweites Mal zu ihm: Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein drittes Mal, dann aber wurde das Gefäß in den Himmel hochgezogen. Hier endet der zweite Akt. Während die Geschichte auf Cornelius' Seite nun in Gang gekommen war, widmet sich Gott nun dem Petrus in Joppe. Als Adventisten können wir die Reaktion des Petrus auf den Inhalt des Tuches und den Aufruf, das zu essen, wohl besser verstehen als die meisten anderen Christen. Und Petrus antwortet ja in üblicher verneinenden Form: Selbst Gott kann ihn nicht dazu bringen, Unreines zu essen. Aber dann steht da dieser Satz: Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Das wird dann sogar noch mal wiederholt. Widerspricht Gott sich hier nicht? Er hat doch gesagt, was unrein und rein ist. Und jetzt kommt aus dem Himmel, wo Gott ist, ein Tuch mit unreinem Zeug, wo Gott ist. Und Petrus, der gute Nachfolger Gottes, wird aufgefordert, Unreines zu essen. Widerspricht Gott sich hier nicht? Eine Frage tut sich auf. Vielleicht sind nicht alle Gebote und Anweisungen für alle und für alle Zeit. Ein Kommentar beschreibt das wie folgt. Ein Kind steht an einer Straße. Gegenüber steht die Mutter. Weil auf der Straße Verkehr ist, sagt sie zu ihrem Kind, bleib stehen. Später ist dann kein Auto zu sehen. Jetzt sagt sie, jetzt kannst du kommen. Widerspricht sich die Mutter hier nicht? Was denn jetzt, stehen bleiben oder kommen? Nein, sie widerspricht sich nicht, denn was sie am Anfang gesagt hatte, das galt am Anfang, als der Verkehr lief. Später änderte sich die Situation und sie sagte etwas anderes. Wie dem auch sei, Gott berührt hier einen geistlichen Nerv des Petrus und auch mein geistlicher Nerv wird hier gebührend gereizt, weil die ganz, ganz tief verwurzelt sind. Der dritte Akt, Vers 17. Während Petrus noch unschlüssig war, was die Vision, die er gehabt hatte, bedeuten sollte, da standen schon die Männer am Tor, die von Cornelius geschickt waren und sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten. Und sie fragten mit lauter Stimme, ob ein gewisser Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Petrus war wegen der Vision noch in Gedanken versunken. Da sagte der Geist zu ihm, da sind drei Männer, die dich suchen. Wohlan, steh auf und geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter und sagte zu ihnen, seht, ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie sagten zu ihm, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, angesehen beim ganzen jüdischen Volk, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, was du zu sagen hast. Er bat sie herein und nahm sie als Gäste auf. Am folgenden Tag brach er auf und zog mit ihnen, und einige von den Brüdern aus Joppe begleiteten ihn. Hier endet dieser Akt. Jetzt kommen die zwei Komponenten der Geschichte zusammen. Aber Petrus versteht's nicht. Also hilft der Heilige Geist ihm aus. Und er sagt, dass er ihnen folgen soll ohne Bedenken. Ohne Bedenken. Wir werden diesen Ausdruck noch zweimal wiedererleben. Und dann geht Petrus am nächsten Tag mit ihnen, aber nicht alleine, er nimmt Begleitung mit. Hatte er Angst, was diese Römer da mit ihm vorhaben? Vielleicht brauchte er ja noch Zeugen, weil das würde ihm sonst kein Mensch glauben. Wir werden feststellen, dass es das zweite von diesen zwei Gründen war. Der vorletzte Akt, der längste. Vers 24. Am Tag darauf kam er nach Caesarea. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie schon. Als Petrus unter der Tür stand, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich voller Ehrfurcht ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und im Gespräch mit ihm trat er ein und er fand viele Leute versammelt. Und er sagte zu ihnen, ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen soll. Darum bin ich, ohne zu widersprechen, gekommen, als du nach mir geschicktest. Ich würde nun gerne erfahren, aus welchem Grund ihr mich habt kommen lassen. Da sprach Cornelius: Vor 4 Tagen um die gleiche Zeit, zur 9. Stunde, war ich beim Gebet in meinem Haus. Da stand auf einmal ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen sind gedacht worden vor Gott. Schicke nun noch Joppe, lass den Simon rufen, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da habe ich unverzüglich nach dir gesandt und es ist gut, dass du gekommen bist. Wir sind jetzt alle hier vor Gott versammelt, um all das zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das ist das Wort, das er den Israeliten gesandt hat, dass er die Botschaft des Friedens verkündigte durch Jesus Christus. Der Herr ist über alle. Ihr wisst ja, was sich zugetragen hat in ganz Judäa seit den Tagen, da Johannes in Galiläa die Taufe verkündigte. Ihr kennt Jesus von Nazareth und wisst, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher und tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt wurden, weil Gott mit ihm war. Und wir sind Zeugen alle dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Er, den sie ans Holz gehängt und getötet haben, ihn hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den Zeugen, die Gott vor langer Zeit bestimmt hatte, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung von den Toten. Und er hat uns aufgetragen, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er es ist, der von Gott zum Richter über Lebende und Tote bestellt ist. Darum bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen Vergebung der Sünde empfängt, wer immer an ihn glaubt. Noch während Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist herab auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, konnten es nicht fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen sein sollte. Sie hörten sie nämlich in Zungen reden und den großen Gott preisen. Da sprach Petrus: Wie könnte man denen, die doch wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, das Wasser zur Taufe vorenthalten? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Da baten sie ihn, einige Tage bei ihnen zu bleiben. Ende Akt 4. Da waren erst mal viel mehr Leute, als Petrus erwartet hatte. Kann ich mir so vorstellen. Und dann beschreibt Petrus, dass er das eigentlich gar nicht darf, da reingehen in das Haus, sich mit diesen Menschen da treffen. Aber Gott hatte ihm gezeigt, in dem Leinentuch keinen Unrein zu nennen, selbst wenn die Tradition oder vielleicht sogar ein paar Bibeltexte das anders sehen würden. Cornelius und die Versammlung jedenfalls freuten sich, dass Petrus da war, und sie freuten sich auf das, was Gott ihnen jetzt durch Petrus sagen würde. Dann fasst Petrus die Jesus-Geschichte zusammen und plötzlich, während er noch redet, nicht nach dem Amen, nicht nach dem Aufruf, nicht nach dem Appeal, nicht nach dem Schlussgebet, nicht nach dem Postludium, nein, während Petrus da redet, kommt der Heilige Geist auf alle, die da sind. Es gab keinen Aufruf zur Beschneidung, es gab keine Bedingungen, die Traditionen anzunehmen. Es ist also kein Wunder, dass die Mitgereisten so fassungslos erstaunt sind oder, wie Weiser das sagt, entsetzt. oder wie Gottfried Schiller es entsetzt, so wie Gottfried Schiller es nennt. Die konnten das nicht begreifen. Und natürlich war die Frage dann, wenn Gott so mit diesen Heiden umgeht, dann kann man ihnen ja die Taufe nicht verwehren. Aber diese Begebenheit sollte ein Nachspiel haben. Akt Nummer 5. Die Apostel und die Brüder und Schwestern in Judäa hörten davon, dass auch die anderen Völker das Wort Gottes empfangen hatten. Wir sind im 11. Kapitel. Als Petrus nun nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe. Sie hatten Bedenken. Das gleiche Wort, was wir schon einmal gehört hatten. Und sie sagten, bei Unbeschnittenen bist du eingekehrt und hast mit ihnen gegessen? Petrus aber begann, ihnen alles der Reihe nach darzulegen und er sprach, ich bin in Joppe gewesen und habe gebetet. Da geriet ich in Ekstase und hatte eine Vision. Ich sah eine Art Gefäß herabkommen, wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken vom Himmel herabgelassen wurde, und es kam bis zu mir herunter. Ich schaute hinein und stutzte. Ich sah die Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sagte, niemals, Herr, Gemeines oder Unreines ist noch nie in meinen Mund gekommen. Doch zum zweiten Mal sprach eine Stimme vom Himmel her, was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein drittes Mal. Dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe da, drei Männer standen vor dem Haus, in dem wir uns befanden. Die waren von Caesarea aus zu mir geschickt worden. Der Geist aber hieß mich, ohne Bedenken oder ohne Vorwürfe, gleiches Wort, mit ihnen zu ziehen. Mit mir gingen auch die sechs Brüder hier. Und wir kamen in das Haus jenes Mannes. Er berichtete uns, wie er in seinem Haus den Engel gesehen habe, der zu ihm getreten sei und gesprochen habe, schick nach Joppe und lass Simon kommen, der den Beinamen Petrus trägt. Er wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus. Kaum hatte ich angefangen zu sprechen, kam der Heilige Geist über sie, so wie er am Anfang auch über uns gekommen ist. Ich erinnerte mich an das Wort des Herrn, wie er gesagt hatte, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen, die, da sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, wer bin ich, dass ich Gott hätte in den Weg treten können? Als sie dies gehört hatten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sprachen, nun hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt. Ende der Geschichte. In Jerusalem hat man Bedenken, Zweifel, Sorgen, Kritik. Das gleiche Wort, was wir da in Vers 2 lesen, heißt auch Zweifel, Sorgen oder Kritik. Denn gut begründete Kritik, Petrus hat die Tradition. Eine Tradition, die mit Bibeltexten belegt wurde, gebrochen. Ja, während Jesus hier auf der Erde war, in Lukas 15, Vers 1 und 2, da lesen wir etwas Ähnliches. Ein ähnlicher Vorwurf wurde gemacht, du bist da mit Sündern zusammen und isst sogar mit ihnen und heißt sie willkommen. Ja, aber das waren noch alles Juden, das waren noch alles Beschnittene, keine unreinen Heiden. Und Lukas lässt Petrus hier die Geschichte fast wörtlich wiederholen, aber Petrus fügt einen Satz hinzu, der in der eigentlichen Geschichte nicht vorkommt. Vers 14, er wird Worte zu dir sprechen, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus. Und dann bezieht Petrus sich auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hieß mich, mit ihnen zu ziehen, ohne Bedenken, Vorwürfe, Kritik, Sorgen, Zweifel. Gleiches Wort wie in Vers 2. Und dann kam der Heilige Geist über sie, so wie auch bei uns damals, Pfingsten und später an anderen Stellen. Genauso wie Jesus es gesagt hatte, Johannes tauft mit Wasser, ich taufe mit Heiligen Geist. Das Unglaubliche war, dass der Heilige Geist auf sogenannte Unbeschnittene ausgegossen wurde. Unbeschnittene, die zum Glauben gekommen sind, haben denselben Heiligen Geist empfangen, mit denselben Gaben wie die anderen. Wie hätte man Gott da in den Weg treten können? Ein paar schließende Gedanken. Meine Lehre im Leinentuch. Erstens, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Punkt. Punkt. Es ist egal, wie du aussiehst. Es ist egal, was du denkst. Es ist egal, welche Philosophie du vertrittst. Es ist egal, welches Genom du hast. Es ist egal, wie dein Leben sich seit deiner Geburt entfaltet hat. Es ist egal. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Punkt. Meine erste Lehre. Dann ergreift Gott die Initiative. Und die Initiative, die Gott hier ergreift in dieser Geschichte, ist, scheint widersprüchlich zu sein. Zunächst geschieht das getrennt und unabhängig voneinander. Da passiert etwas in Caesarea, da draußen, da, was wir hier in Joppe gar nicht mitkriegen. Aber da passiert was. Und es ist Gottes Initiative, nicht meine, nicht die von meinen Kollegen, nicht die der Gelehrten, Gottes Initiative. Nächster Punkt. Das Wirken des Heiligen Geistes ist es, was überzeugt. Denn Gott gibt diesen anderen den Heiligen Geist. Gott wirkt an und in ihnen genauso wie in und an uns, an mir. Wie kann man Gott da in den Weg treten? Wie gesagt, wie ihr das für euch interpretiert, das überlasse ich euch. Die Geschichte endet in Apostelgeschichte 11, Vers 18, aber die Thematik war damit noch nicht abgehakt. Jahre später wird ein Konzil, ein Symposium einberufen, um die Frage erneut zu diskutieren. Müssen diese Geschwister so werden wie wir? Das lesen wir in Apostelgeschichte 15. Auch dort spricht Petrus und er beruft sich auf diese Geschichte. Er beruft sich auf die Begebenheit und sagt, Gott kennt die Herzen auch von denen und gab ihnen den Heiligen Geist. Wir haben in unserer Gemeinde so viele verschiedene Geschwister unter uns. Manche sind gar nicht mehr bei uns. Einige passen nicht ins traditionelle Raster. Aber Gott wirkt trotzdem an ihnen. Gottes Geist geht trotzdem ihnen nach, füllt sie, leitet sie, verändert sie. Aber was, wenn er sie nicht so umwandelt, wie wir wollen? Was, wenn sie so bleiben, wie sie sind, im Widerspruch zu manch alteingesessenen Traditionen? Und trotzdem sind sie angenommen von Gott, erfüllt mit seinem Geist. Meine Frage an mich heute, und ihr könnt die nehmen oder einfach bei mir lassen, das ist okay. Wenn Gott so mit diesen Geschwistern von mir umgeht, wenn Gott auch ihnen die Umkehr zum Leben gewährt, wer bin ich, dass ich Gott in den Weg treten kann? Möge Gott uns mit Einsicht und Weisheit und Weitsicht segnen und uns an das Wesentliche und Wichtige erinnern. Amen.